Hallo und herzlich willkommen zum Marketing-Börse-Podcast live von der Digitalkonferenz Kundendaten. Heute diskutieren der Pricing-Experte Hermann Simon, Gründer von Simon Kucher und Partner, und Digitalpionier Thorsten Schwarz darüber, wieso Kundennähe der Erfolgsfaktor für Unternehmen ist. Viel Spaß beim Zuhören.
Einen wunderschönen guten Tag jetzt zu diesem Roundtable hier mit Hermann Simon. Hermann Simon ist Gründer von Simon Kucher und Partner und das Unternehmen hat inzwischen 1700 Mitarbeiter, 43 Büros in 28 Ländern. Hermann Simon, Autor von 40 Büchern, die inzwischen in 30 Sprachen übersetzt worden sind, der Pricing-Experte schlechthin, der einzige Deutsche, der in den Thinkers 50, der Fall of Fame, aufgenommen wurde und damit zu den 50 führenden Management-Denkern der Welt zählt, prägte den Begriff Hidden Champions und da wird es auch gleich drum gehen. Also zunächst einmal, ich bin beeindruckt und freue mich riesig. Hallo, Hermann Simon.
Hallo, Thorsten. Danke für das herzliche Willkommen.
Ja, danke, dass du dich bereit erklärt hast, hier meinen Fragen zuzuhören und Pricing. Du bist der Experte für Pricing schlechthin. Du hast dich spezialisiert auf dieses Thema. Und die erste Frage, wie kamst du auf dieses Thema? Und die zweite, die sich anschließt, warum seid ihr heute immer noch so spezialisiert und nicht ganz breit aufgestellt als riesengroße Unternehmensberatung?
Wie so vieles im Leben ist das einem Zufall zu verdanken. Meine Doktorarbeit war nämlich Preisstrategien für neue Produkte. Und da habe ich Blut gerochen. Ich wollte auch immer praxisorientiert sein. Wir haben dann später erste kleine Consulting-Projekte aus der Universität heraus gemacht. Und so bin ich beim Pricing gelandet und bis heute, fast 50 Jahre später, beim Pricing geblieben.
Klasse.
Und die zweite Frage?
Die zweite Frage, ihr seid als Unternehmen, oder sagen wir so, Unternehmensberatungen sind überall omnipräsent an Bahnhöfen. Ihr seid ja selbst so ein kleiner Hidden Champion. Das heißt also, ihr seid groß, aber nicht irgendwie so angeberisch. Und ihr seid auch nicht unbedingt in allen Kategorien unterwegs, sondern habt euch wirklich auf dieses Thema Pricing konzentriert. Warum immer noch und warum nicht in die Breite gehen?
Erstens, man wird nur Marktführer, indem man fokussiert ist auf ein Thema. Wenn wir gegen McKinsey und Boston mit breiter Management-Consulting-Aufstellung angetreten wären, da wären wir wahrscheinlich ein kleines deutsches Unternehmen geblieben. Ich habe also die Hidden Champions-Strategie 1:1 auf unser Unternehmen angewandt. Die hat drei entscheidende Elemente. Erstens, die Ambition, der Beste zu sein. Wir sind unbestritten der Thought Leader, auch der mit den meisten Publikationen im Pricing. Zweitens, Fokus. Nur Fokus führt zu Weltklasse. Aber Fokus macht einen Markt klein. Wenn du Preisberatung nur in Deutschland machst, ist das so ein kleiner Markt. Wie macht man ihn groß durch Globalisierung? Genau diese Strategie der Hidden Champions haben wir auf unser Unternehmen angewandt.
Klasse. Okay. Dann, bevor wir gleich zu diesen Hidden Champions kommen, und dafür lebst du ja quasi, bevor wir gleich zu den Hidden Champions kommen, noch eine Frage zum Pricing. Du giltst als Erfinder der Bahncard. Was war das Konzept der Bahncard? Und die Anschlussfrage, eigentlich hat ja Amazon Prime dich abgekupfert so ein bisschen, aber das stelle ich gleich. Also erstmal zu dem Konzept der Bahncard. Ich finde es genial. Aber was, erläuter mal ganz kurz, was da dahinter steckt.
Ja. Beides, Bahncard und Amazon Prime, sind sogenannte mehrdimensionale, in dem Fall zweidimensionale Preissysteme. Und die Überlegung 1993 war folgende. Damals war der Bahnpreis zweiter Klasse 24 Cent. Da hatten wir noch Pfennige. 24 Pfennige pro Kilometer. Und der Spritpreis für einen VW Käfer oder Golf ungefähr 12 Pfennige. Und die Leute rechnen nur den Spritpreis, die rechnen nicht die Fixkosten des Autos. So, die Frage war also, wie können wir preislich wettbewerbsfähiger werden mit der Bahn? Das kann man nicht, kann nicht von 24 auf 12 Pfennige oder 15 Pfennige zurückgehen. Also haben wir gesagt, wir spalten den Preis in zwei Dimensionen auf. Es gibt eine Bahncard, für die man zahlen muss. Das fing damals ungefähr mit 220 D-Mark, glaube ich, an. Und dann der Preis für die Karte. Und der ist auf die Hälfte. Das heißt, wir kamen genau auf 12 Pfennige. Und damit waren wir wettbewerbsfähig, wenn einer die Bahncard gekauft hat. Das waren dann Sunk-Cost, die waren ausgegeben und die variablen Kosten waren vergleichbar mit dem für ein Mittelklasse oder ein kleineres Auto. Das war der eigentliche Gedanke, wie kann man im variablen Preisbestandteil dem Auto ähnlicher werden. Beim Auto haben die Leute ja genauso gerechnet, die rechnen Versicherung, Reifen, Steuern nicht mit. Und genauso, wenn die Bahncard einmal gekauft ist, rechnen sie Bahncard nicht mehr mit. Und damit kamen wir in eine Preiswettbewerbsfähigkeit ein. Heute verkauft die Bahn in verschiedenen Versionen, Bahncard, erste Klasse, Bahncard 100, über 6 Millionen von diesen Bahncards. Okay. Und das ist natürlich, wir sprechen ja auch später noch über Kunden, ein fantastisches Instrument, Kundentreue aufzubauen. Mir sagte mal ein Wirtschaftsprofessor, ich habe mir die Bahncard 100 gekauft, um mich zu zwingen, mit der Bahn zu fahren, weil dann die variablen Kosten null sind. Das zeigt schon mal, wie stark dieses Instrument wirken kann.
Ja, ja, okay. Kundenbindungsprogramm par excellence, ich kann es bestätigen. Ich fahre wahnsinnig viel gerne Bahn und zwar genau wegen dieser Bahncard. Jetzt, du hast vorhin schon gesagt, ihr seid selbst ein kleiner Hidden Champion oder ein großer Hidden Champion. Erläuter mal ganz kurz für unsere Hörer noch mal ganz kurz den Fokus. Was genau ist ein Begriff, was ist genau der Hidden Champion und warum sind die, was Kundenbindung angeht, auch besser?
Vielleicht erzähle ich ganz kurz die Geschichte, wie die Hidden Champions entstanden sind. Das mache ich in Ausführlichkeit in meiner Autobiografie. Die darf ich auch mal kurz hinhalten. Zwei Welten, ein Leben. Mich fragte ein berühmter Harvard-Professor 1986, warum sind die Deutschen im Export so erfolgreich? Damals waren wir zum ersten Mal Weltexportmeister geworden. Und spontan denkt man an die großen Daimler, BMW, Siemens, BASF und so weiter. Ich habe dann aber immer mehr herausgefunden, dass wir sehr viele mittelständische, wenig bekannte Weltmarktführer haben und die in der Summe viel mehr ausmachen als die Großen. Also Weltmarktführer, unbekannt, das ist ja ein Widerspruch. Und dann habe ich 1990 diesen Begriff Hidden Champions geprägt. Das war ein Glücksfall, der ist heute bei Google mehr als 1 Million Mal mit Einträgen vertreten. Ein Hidden Champion ist ein Unternehmen, das zu den Top 3 in der Welt gehört, weniger als 5 Milliarden Euro Umsatz macht und in der Öffentlichkeit wenig bekannt ist. Und davon hat Deutschland mehr als jedes andere Land der Welt. Und das ist das eigentliche Rückgrat unserer Exportwettbewerbsfähigkeit.
Schließt sich natürlich die Frage an, warum ist das so? Also warum in den deutschsprachigen Ländern? Ja, es ist ja wirklich anscheinend deutschsprachige Länder. Selbst in der Schweiz geht es irgendwo quer durch. Luxemburg ist mit dabei und so weiter.
Die haben in der Tat pro Million Einwohner ungefähr dieselbe Zahl, etwa 18, 19 pro Million Einwohner. Die anderen großen Länder, Frankreich, USA, Japan, haben 2 pro Million Einwohner. Diese Frage ist natürlich sehr komplex und da müsste man ein eigenes Interview machen. Ich will aber mal 2 Punkte nennen. Deutschland war bis 1918 kein Nationalstaat, sondern bestand aus 23 Monarchien und 3 Republiken. Ganz anders als Frankreich oder Japan. Das heißt, jemand, der in München saß und wachsen wollte, wenn er nach Stuttgart verkaufte oder nach Dresden, da war das Königreich Württemberg oder das Königreich Sachsen. Das heißt, die deutschen Unternehmer mussten in ihrer Geschichte immer sehr schnell internationalisieren in diesem Sinne. Und da sind wir viel schneller und weiter als die Unternehmer aus den großen nationalen Märkten. Wenn ich in den USA einen Mittelständler frage, wie viel Prozent machst du im Ausland, da sagt er in der Regel 10%. Dann frage ich noch wo, da sagt er ja in Kanada und UK, da sprechen die Leute auch Englisch. Ganz anders im deutschsprachigen Raum. Ein zweiter Grund, wir hatten traditionell sehr ausgeprägte Kompetenzen in vielen Regionen. 2 Beispiele. Im Schwarzwald gab es seit Jahrhunderten eine Uhrenindustrie. Uhren heißt feinmechanische Kompetenz. Die ist im Wesentlichen ausgestorben. Daraus ist eine medizintechnische Industrie entstanden. Wir haben im Raum Tuttlingen, Schwarzwaldrand, mehr als 500 Medizintechnologiefirmen. Oder warum gibt es in Göttingen 39 Messtechnikfirmen? Weil die mathematische Fakultät der Universität Göttingen über Jahre hinausführend in der Welt war. Und Unternehmer haben die Gesetze, die von den Göttinger Mathematikern entdeckt wurden, in Produkte umgesetzt. 39 Messtechnikfirmen in Göttingen. Davon könnte ich viele weitere Beispiele. Also das sind nur zwei Gründe, warum es in Deutschland so viele Hidden Champions gibt. Eine große Rolle spielt auch unser duales Berufsbildungssystem, das auch einmalig in der Welt ist. Ja. Es gibt eine Reihe weiterer Gründe, aber ich will es mal bei diesem besonders wichtigen belassen.
Spannender Aspekt. Also ein Problem von damals, die Vielstaatlichkeit, ein Problem von damals wird heute zum Wettbewerbsvorteil, finde ich.
Nur ja, das scheint irgendwie in die DNA der deutschen Unternehmer übergegangen zu sein. Die werden viel schneller international als vergleichbare Unternehmen in Frankreich, Japan oder USA.
Super. Du schreibst, dass die Kundennähe bei diesen Hidden Champions 5-mal höher ist als bei Konzernen. Was verstehst du darunter genau und was machen die? Warum sind die Kunden näher als die Konzerne?
Also eine Zahl, 87% der Hidden Champions sagten in meinen Umfragen, die ich mehrfach durchgeführt habe, dass Kundennähe ihre größte Stärke ist. Mhm. Ihre größte Stärke vor Technologie. Und wenn wir diesen Faktor 5, den du gerade erwähnt hast, nehmen, 38% der Mitarbeiter der Hidden Champions haben regelmäßigen Kundenkontakt.
Okay.
In Großunternehmen sind das 8%. Daher kommt der Faktor 5. Und das schafft natürlich eine ganz andere Unternehmenskultur. Und ich darf noch zwei Beispiele, eins aus dieser Woche bringen. Das Ältere, ich war im Aufsichtsrat von Dürr, der ist die Champion-Weltmarktführer bei Autolackieranlagen. Ich war im Midwest der USA unterwegs, las in einer lokalen Zeitung, dass eine Fabrik von General Motors da Probleme hat, weil die Mitarbeiter Hairspray mit Metallic verwenden. Das stand da in der Zeitung, las ich zufällig. Ich schicke das an den Vorstandsvorsitzenden in Stuttgart. Der hieß damals Schmidt. Der sagt, Herr Simon, dieses Problem ist mir wohl bekannt. Die haben zwar im Moment eine Anlage von der Konkurrenz, aber wir haben eine Lösung für dieses Problem nächstes Mal. Der Vorstandsvorsitzende eines damals schon Milliardenunternehmen in Stuttgart weiß genau, was in einer speziellen Fabrik vorgeht. Ein zweites Beispiel. Ich habe zurzeit ein Problem mit einem Beinbruch am Knie und brauchte dazu ein ganz spezielles Ultraschallgerät, das ich in Deutschland nicht besorgen konnte. Es kommt aus den USA. Ich schreibe am Freitag, letzten Freitag, um 20 Uhr eine Mail an den CEO. 5 Minuten später ruft mich der CEO an und am Dienstag bringt der Vertriebsleiter dieses Gerät vorbei. So, das ist exemplarische Kundennähe. Ja. Wenn man das bei einem Großunternehmen macht, unvorstellbar. Also einmal sehr viel mehr Mitarbeiter haben Kundenkontakt. Zweitens, auch die Chefs sind kundennah, reagieren auf den Kunden, wissen, was beim Kunden vorgeht. Oder einer sagte mal, der auch im Maschinenbau war, der sagte, ich habe jede Fabrik unserer Kunden in der ganzen Welt besucht. Wir haben ja oft nicht so viele Kunden, weil das Spezialmaschinen sind. Er sagt, ich kenne jede Fabrik unserer Kunden.
Okay.
Also man kann sagen, die organisatorische Distanz zum Kunden auf den verschiedenen Ebenen ist viel geringer als in Großunternehmen.
Okay. Das heißt, viele Außendienstler, die unterwegs sind, A und O, ja, trotz Digitalisierung, Außendienstler, ich vermute auch Messekontakte.
Servicetechniker auch sehr wichtig.
Aber was sind weitere Touchpoints, die du so aus deiner Erfahrung kommst? Weil wir reden ja heute im Marketing oft auch über dieses Multichannel und wirklich Omnichannel, also auf jedem Touchpoint quasi Präsenz zeigen und das nutzen. Was sind weitere Touchpoints, die aus deiner Sicht wichtig sind?
Ja, zum Beispiel der technische Service. Der Gründer von Krones, Weltmarktführer bei Flaschenabfüllanlagen, der sagte, die wichtigste Informationsquelle für mich sind Servicetechniker. Die sind dauernd in der ganzen Welt unterwegs. Die sehen, welche Probleme die Kunden haben. Und ich hole die dann einmal im Monat zu einem Meeting zusammen, ohne dass ihre Chefs dabei sind, also Konstruktionsbüro und sowas. Dann können die bei mir frei reden, was für Probleme bei den Kunden auftreten. So, Digitalisierung ist natürlich eine weitere Möglichkeit, diese Kundenbeziehung zu verbessern. Wobei ich da leider feststellen muss, dass offensichtlich sehr viele dieser Seiten von IT-Technikern etc. entwickelt werden und nicht wirklich kundennah sind. Ich sage immer Folgendes. Ich sage, guckt euch die Seite von Amazon an. Die hat sich seit 1996 nicht geändert. Guckt euch die Seite von der Google-Suchmaschine an, die hat sich nicht geändert. Und ihr macht alle zwei Jahre irgendeinen neuen Scheiß, wo man sich wieder reinfinden muss. Also das als Beispiel. Die am meisten verletzte Eigenschaft bei digitaler Interaktion ist die Einfachheit und die Kundennähe. Ich könnte jedes Mal eine Kalaschnikow in die Hand nehmen, wenn ich wieder auf so eine Seite gehe und nicht weiterkomme. Also da habe ich den Trick, dann funktioniert es meistens. Ich schicke dann meistens eine E-Mail an den CEO und dann springen die Leute.
Diese Worte, aber das kann nicht jeder machen. Hervorgehoben an unsere Audience, an unsere Zuhörer, wo ja ganz viele Marketer sitzen, die eben für die digitalen Auftritte der Unternehmen verantwortlich sind und die groß von Lead Nurturing reden. Aber wie kann ich Lead Nurturing betreiben, wenn ich eben auf der Website nicht zurechtkomme? Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Also ich frage mich sehr oft, haben die das eigentlich mit einem IT-Trottel wie mir getestet? Es kann nicht sein. Das Gleiche gilt im Übrigen für eine andere Facette der Kundennähe. Gebrauchsanweisungen bis hin zum Öffnen von Verpackungen. Manchmal stehe ich da wie der letzte Depp und sage, wie macht man dieses Ding eigentlich? Sag ich, haben die Leute das getestet? Diese Fragen kann niemals der Fachmann, der IT-Fachmann oder der Produktionsfachmann beantworten. Die kann man nur durch Tests mit den Kunden valide aufklären. Und ich kann mir das nur so vorstellen, die machen das einfach nicht. Das ist einer, der sitzt im Büro, designt diese Sachen und der sagt, wieso weiß der nicht, wie Blockchain funktioniert oder weiß der Teufel was. Ich muss alle zwei Tage von uns irgendeinen IT-Techniker zu Rate ziehen, um irgendein Problem zu lösen, das ich eigentlich selbst lösen können sollte. Und jetzt sagte ich zwar eben, ich sei ein IT-Trottel, aber es gibt Leute, die haben noch ein bisschen weniger Ahnung von IT und Software als ich. Ich habe immerhin Optimierungsprogramme für meine Doktorarbeit und solche Sachen geschrieben. Also es ist unglaublich.
Ja, ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben auf jeden Fall. Du hast jetzt gesagt, wie wichtig Kundennähe ist für die Hidden Champions, wie wichtig zum Beispiel der Service, also technischer Service auch ist und Beratung und Betreuung und so weiter. Was machen Hidden Champions noch, um sich für ihre Kunden möglichst unentbehrlich zu machen? Weil da gibt es ja eine ganz enge Beziehung zwischen den Kunden von Hidden Champions und Hidden Champions selbst. Was gibt es da noch? Wie werden die unentbehrlich?
Also diese, ich nenne es mal Wertschöpfungsprozesse, die sind natürlich stark integriert. Hidden Champions haben im Durchschnitt eine Kundenbeziehungsdauer von 21 Jahren. Oft sind sie für den Kunden unverzichtbar, aber auch der Kunde ist für die Hidden Champions unverzichtbar, weil sie oft nicht so viele Kunden haben. Also in vielen Branchen, da hat man 20 relevante Kunden in der Welt und dann bist du auch auf den Kunden angewiesen und der Kunde ist auf dich. Das heißt, es entsteht eine Symbiose, die auch sehr stark auf Vertrauen basiert. Und es sind nicht kurzfristige Optimierungsvorgänge oder Ausnutzungsvorgänge von der einen oder anderen Seite. Und ich halte diese langfristige Orientierung gerade in der Kundenbeziehung für ein ganz entscheidendes Element. Das darf ich auch nochmal auf einen anderen Faktor beziehen, nämlich die Fluktuation der Mitarbeiter. Die Hidden Champions haben eine extrem niedrige Fluktuation von 2,7% pro Jahr. Durchschnitt Deutschland 7,3%. Warum ist das wichtiger als Krankenstand? Wenn einer krank wird, der kommt nach einer Woche wieder. Wenn einer weggeht, der nimmt alles Know-how mit, die Beziehung zum Kunden und es fängt wieder ganz von vorne an. Deshalb sehe ich Kundennähe und Mitarbeitertreue als integrierte Merkmale einer guten Kundenbeziehung an. Ich habe manchmal Banken gewechselt, weil die mir alle 2 Jahre einen neuen Berater vor die Nase gesetzt haben. Ja, das ist die beste Methode, um den Kunden wegzujagen.
Ich freue mich regelmäßig über den Anruf von Google, wo ich dann mit einem Mitarbeiter rede und immer die erste Frage lautet, wann sind die 3 Monate rum? Weil alle 3 Monate wechseln den Ansprechpartner. Das ist die Philosophie von Google. Was die davon haben, weiß ich nicht. Mich ärgert es regelmäßig. Immer,
aber wenn die haben wahrscheinlich so Fluktuationen, dass das nicht vermeidbar ist.
Ja. Hidden Champions sind im Ausland sehr, sehr aktiv. Hidden Champions haben eine hohe Kundennähe. Wie verträgt sich das? Normalerweise gehe ich ins Ausland, den nehme ich irgendwelche Vertriebspartnerschaften oder Vertriebspartner mir suche. Wie gehen die vor? Was zeichnet Hidden Champions aus, wenn sie im Ausland so erfolgreich sind?
Genau das, was du gerade beschrieben hast, nämlich Dritte mit dem Vertrieb zu beauftragen, machen die Hidden Champions nicht. Sie gehen also nicht über Importeure, Händler, Agenten, sondern sie bauen ihre eigenen Tochtergesellschaften auf. Und viele Hidden Champions haben mehr als 50, manche mehr als 100 Tochtergesellschaften. Ich darf mal Kärcher als Beispiel nennen, Weltmarktführer bei Hochdruckreinigern. Die haben Mitte der 70er Jahre mit der Internationalisierung angefangen und seither jedes Jahr 1, 2, manchmal sogar 3 neue Tochtergesellschaften eröffnet. Die haben heute 129 Tochtergesellschaften. Die Philosophie dahinter ist, wir können die Beziehung zum Endkunden nicht Dritten überlassen. Und da sind ja auch sehr viele professionelle Endkunden drin. Und dazu darf ich auch mal ein Beispiel geben. Ich saß in Kuala Lumpur, Malaysia, beim Abendessen neben dem größten Facility Manager, Büroreiniger etc. aus. Und ich fragte ihn dann, benutzt du eine bestimmte deutsche Marke? Die will ich jetzt nicht nennen. Das ist der zweitgrößte für professionelle Reinigungsgeräte. Dann sagte er, ja, die hatte ich früher. Der hat aber den Service von einem malaiischen Händler machen lassen und das war Mist. Da habe ich den Deutschen rausgeschmissen und jetzt ist ein Japaner, der den Service selber macht. So, auch so ein Beispiel. Die Kundennähe durchstechen wirklich bis zum Kunden, bis in den Markt. Und nicht dazwischen irgendwelche Leute auf du, die man sich nicht richtig verlassen kann, dazwischen schalten. Okay. Das bedeutet natürlich, dass die Globalisierung sehr lange dauert. Der Engpass sind die Leute. Man braucht ja Leute, die diese Tochtergesellschaften führen. Und man braucht dann Vertrieb, man braucht Service. Das dauert lange, aber es ist der Weg der Hidden Champions.
Das heißt also maximale Autonomie dann auch für die Tochtergesellschaften. Und das ist eine Sache, mit der ich wiederum hier in meinen Seminaren oft zu tun habe. Wenn ich bei Unternehmen bin, dann geht es oft um die Internetaktivitäten. Und da ist immer die Frage im Raum, welche Autonomie haben die Lokalfürsten und was wird von der Zentrale alles bestimmt? Und da dann immer auch die Frage, ist das einheitlich? Also im schlimmsten Fall haben die ihre eigenen Webseiten, die ganz anders aussehen, ihre eigenen Facebook-Seiten und ihr eigenes CRM-System. Und das Content-Marketing kommt, das ist ja heute ein ganz wichtiges Thema, kommt nicht so richtig zum Tragen, weil die dann wieder sagen, nee, das passt nicht. Wie gehst du mit dieser Frage um?
Da gibt es natürlich nicht die Patentantwort. Das ist eine Sache, die im Fluss ist. Und zwar besonders stark im Fluss seit 8 Jahren etwa. Was findet da statt? Es findet eine völlige Reallokation der Wertschöpfung statt. Sprich, Exporte werden ersetzt durch Direktinvestitionen. Das heißt, es wird viel mehr Wertschöpfung in die Zielmärkte verlegt. Und das ist bereits vor Corona und vor Trump eingetreten. Seit 2014 wachsen die globalen Exporte weniger als die globalen Bruttoinlandsprodukte. Und von 1990 bis 2010 sind sie doppelt so schnell gewachsen, die Exporte. So, das bedeutet, die Firmen müssen viel mehr Autonomie, Wertschöpfung in die Zielmärkte, insbesondere gilt das für China und USA, verlegen. Und da ist das, was du beschrieben hast, wie groß ist der Grad der Autonomie, eine riesige Herausforderung. Und die Tendenz geht klar dahin, mehr Autonomie zu geben. Das hat auch damit zu tun, mit einem Prinzip, dass das heute absolut gültig ist. Du musst jede Tätigkeit dort verüben, wo sie am besten erledigt werden kann. Zwei Beispiele. Zwei deutsche Firmen, die in der Bergwerkstechnik unterwegs sind, die haben ihr Kompetenzcenter komplett für Bergwerkstechnik nach China verlegt. Warum? Bei uns gibt es keinen Bergbau mehr. In China spielt Bergbau noch eine große Rolle. Wenn du da mithalten willst, musst du am Kunden dran sein. Ein Hidden Champion, Velo, Hightech-Pumpenhersteller, baut in China sein Kompetenzcenter für künstliche Intelligenz auf, weil sie sagen, in China kannst du künstliche Intelligenz besser entwickeln als in Deutschland. Mal beim Thema Datenschutz, aber auch Verfügbarkeit von Daten, Verfügbarkeit von IT-Kompetenz und so weiter. Das heißt, es wird mehr Autonomie an diese Tochtergesellschaften gegeben. Es gibt allerdings auch Probleme. Corona hat zum Beispiel da eine enorme Verschärfung gebracht. Ich hatte heute Morgen noch ein langes Gespräch, wo die Leute überhaupt nicht mehr wissen, was ihre Tochtergesellschaft in China macht, weil sie seit 2 Jahren die nicht besuchen können. Also das ist ein großer Eiertanz. Ja. Aber die Tendenz ist klar, mehr Autonomie. Und ich sag mal, wenn ich die beiden Extreme sehe, wir machen es genauso wie in Deutschland oder wir machen es genauso wie in China ohne irgendwas, die sind beide falsch. Man muss eine Mischung zwischen der deutschen Unternehmenskultur und den Marktgegebenheiten, den Kundenerfordernissen in China oder anderen Märkten finden.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz. Jetzt bist du ja selbst sozusagen einerseits Berater, aber du bist ja auch Anwender. Das heißt, du bist ja weltweit unterwegs. Und ja. Hermann, jetzt erlaubt mir mal eine persönliche Frage. Und zwar deswegen, ich bin in Ägypten in die Schule gegangen und habe dort 6 Jahre meines Lebens verbracht. Und ich habe jetzt mit Spannung beobachtet, dass du in der Türkei bist. Das ist okay. Dass du in Dubai bist. Ja klar, da sind alle. Dass du in Singapur bist. Das ist unheimlich aufstrebender. Ja, der Staat unterstützt das auch alles. Und da läuft ganz, ganz viel und viel einfacher. Verstehe ich alles. Aber warum bist du nach Kairo, nach Ägypten gegangen? Das würde mir jetzt persönlich...
Ja, weil unser langfristiges Ziel ist, in allen wichtigen Ländern aktiv zu sein. In Afrika waren wir noch nicht vertreten und wir sind in Ägypten insbesondere reingegangen, weil sich da Chancen im Banking und der Finanzindustrie ergeben haben. Und wir machen da auch Softwareentwicklung.
Ah, okay. Ja. Und besser als Südafrika, weil das wäre ja noch eine Alternative, dass man nach Kapstadt...
Ja, da haben wir natürlich auch schon hingeguckt. Ich sage mal, das ist nur eine Frage der Zeit. Und was das Wichtigste ist bei dieser Globalisierung, sind People, Leute. Ich kann jetzt mir ja schön einen Plan machen, da machen wir ein Büro auf, wenn wir keinen haben oder keinen finden, der das machen kann, dann findet das nicht statt. Zum Beispiel sind wir nicht in Südkorea. Ich habe zu meiner Zeit schon Interviews mit Südkoreanern geführt. Wir haben noch keinen gefunden, dem wir da zutrauen, ein Büro aufzumachen. So. Und natürlich haben wir auch viele Pannen erlebt, wo es mit dem ersten oder zweiten nicht geklappt hat. Das ist schon auch eine sehr langwierige und auch risikobehaftete Sache. Entweder man hat einen intern, den man in das Land schicken kann, dann ist die Frage, hat der die Beziehungen? Holt man einen aus dem Land an Bord? Integriert der sich in unsere Firmenkultur? Also das ist das Schwierigste und das ist der Engpass in der Internationalisierung, nicht Kapital oder Infrastruktur oder Technik.
Ja. Menschen, ja.
Menschen, ja. Okay. Und wir haben jetzt, wir sind ja ein Partnerunternehmen, das heißt, die Partner sind Eigentümer. Wir haben 158 Partner, also ungefähr 1/10 der Gesamtbelegschaft sind Partner. Und ich weiß jetzt nicht genau, aus wie vielen Ländern die sind, aber ich würde mal schätzen, mindestens 30 bis 40.
Okay.
Also in Japan haben wir japanische Partner und das Consulting kannst du nicht mit deutschen Expatrien. In Singapur oder so geht das vielleicht noch, aber nicht in den kulturell sehr verschiedenen Ländern.
Ja. Jetzt komme ich nochmal zu dem Thema Kundennähe, weil das ist auch etwas, was mich immer so begleitet oder auch ja in unsere Konferenzen auch ganz klar begleitet, das Thema Kundenbindung, Kundennähe. Welche Prozesse oder Instrumente kann ein Unternehmen einsetzen aus deiner Erfahrung, um mehr Kundennähe zu erreichen? Was kann ein Unternehmen alles machen? Du hast ein paar Punkte schon genannt. Fällt dir da noch weiteres ein, um einfach diese Kundennähe auch zu erreichen?
Menschen, ja, also genannt. Kundennähe hat ja zwei Dimensionen. Die eine ist die kulturelle Dimension. Das heißt, die Einstellung der Mitarbeiter, die Bereitschaft der Mitarbeiter, für den Kunden in die Bresche zu springen. Und das zweite ist die, ich nenne sie mal, operative oder instrumentelle Dimension. Wie nutzen wir das Internet? Wie gut sind wir über den Kunden informiert? Wie informieren wir ihn? Etc. Und ich halte für die wichtigere die erste.
Ja.
Dass es einem wirklich gelingt, in den Mitarbeitern diese Kundenorientierung zu verpflanzen. Und ich glaube, dass da symbolische Akte eine sehr große Rolle spielen. Also ich habe das auch dann ins Internet gestellt, dass der CEO dieser Firma in USA, Durham, North Carolina, innerhalb von 5 Minuten bei mir anruft. Ich habe das auch dem Vertriebsleiter gesagt. Also das ist wahrscheinlich auch ein solch symbolischer Akt, der hat mehr Auswirkung als irgendein Vortrag, den der hält. Ich kannte den noch nicht mal persönlich. Der sagte, da ist ein Deutscher, der meldet sich da ein Problem, ich rufe den mal an. Zack. Und also von oben vorleben, während man ja oft so den Eindruck hat, ja bitte lass mich mit den Kunden in Ruhe, und dann pflanzt sich das in der ganzen Organisation fort. Also Kultur, Vorleben, natürlich auch Predigen und dann aber auch die organisatorischen Voraussetzungen schaffen. Wir haben eben über die Internetkommunikation gesprochen. Die Informationen über den Kunden systematisch sammeln. Das ist aber eigentlich mehr Handwerk.
Es gibt ja jetzt diesen Modebegriff des Account-Based Marketing, der sich seit ein paar Jahren immer mehr durchzieht. Was hältst du davon, dass also Unternehmen auch umstrukturieren, auch was Außendienst angeht und mehr?
Ja, so? Da halte ich eine Menge von. Eines unserer ersten Projekte war 1980 für die BASF Industrielacke. Da gibt's einige Großverbraucher, sagen wir mal, Firmen, die Waggons, Züge oder sowas bauen, oder die, also die Autoindustrie war nochmal extra, hier ging's um Industrielacke. Und 95% aller Firmen sind kleine Verbraucher, die mal eine Tonne spritzen oder sowas. Und die wurden alle gleich behandelt. Die Großen haben aber technisch sehr hohe Ansprüche. Und die Kleinen haben einfache Anwendungen. So. Für die Kleinen war der Service viel zu anspruchsvoll, viel zu teuer. Für die Großen hatten die kompetenten Techniker nicht genug Zeit, weil jeder sie belästigte. So. Und dann haben wir dort 2 Organisationen aufgestellt. Einmal für die Großkunden, sagen wir, die mehr als 1000 Tonnen oder so verbrauchen pro Jahr. Und für den Rest. Die Großen wurden aus der Zentrale, die sitzt in Münster, BASF Industrielacke, betreut, und die anderen wurden von den regionalen Vertriebsbüros betreut. Das ist so ein Beispiel, wo man vom Kunden her kommend die Bedürfnisse, die Forderungen, Anforderungen etc. genau untersuchen muss und sich dann fragen muss, muss ich mich da differenziert aufstellen?
Und habe ich das
da, von der Sorte könnte ich dir,
hast du gerade gesagt?
Das war 1980. Dafür könnte ich dir Dutzende weitere Beispiele.
Und warum hast du nicht gleich angefangen, das ganze Account-Based Marketing genannt, damit du auch der Erfinder von, ganz klar zertifiziert, der Erfinder von
Account-Based Marketing? Ja, ich sag mal, wenn man ein Erfinder von 1 oder 2 Dingen ist, das ist schon viel. Und um solche Begriffe durchzusetzen am Markt, muss man Amerikaner sein oder aus Amerika kommen. Hidden Champions ist der einzige Begriff aus Deutschland, der sich im internationalen Management durchgesetzt hat. Der ist ja Englisch. Ja,
das erinnert mich an so eine Idee, die ich mal hatte. Und dann kam ein Amerikaner und hat die als Buch publiziert und nannte das Ganze Permission Marketing.
Ja.
Aber das
ja.
ist eine andere Geschichte.
Und okay. Hidden Champions ist auch nur berühmt geworden, weil die Originalpublikation mit der Harvard Business School Press eben auch in Amerika erschienen ist.
Ja.
Aus Deutschland heraus. Schaffst du das nicht? Das bedeutet übrigens für digitale Unternehmen, die im Massenmarkt tätig sind, die werden aus Deutschland niemals Weltmarktführer.
Ja, ja, ja.
Ein schönes Beispiel ist Uber. Uber hat sein System einige Jahre in San Francisco getestet und hat es dann auf alle amerikanischen Großstädte ausgerollt. Wenn du dasselbe in Berlin machst, du testest in Berlin ein System und willst es dann in Europa ausrollen, dann musst du 27 Bürokratien und auch auf ungefähr 27 Sprachen überwinden. Das heißt, das schaffst du nicht, dieses Ding zum globalen Standard zu machen. Mhm. Bei industriellen Digitalisierungsprodukten und Prozessen ist das anders. Da haben wir viele, die globale Marktführer sind. Soll ich mal ein Beispiel geben, was keiner kennt?
Ja.
Ihr kennt alle Siri von Apple oder Alexa von Amazon. Ihr wisst aber nicht, was LSTM ist. LSTM steht für Long Short-Term Memory. Das ist die Software hinter Siri und Alexa und ähnlichen Systemen. Kommt von Professor Schmidhuber von der Technischen Universität München, ist auf mehr als 3 Milliarden Smartphones installiert. Ein deutscher Hidden Champion, den jeder täglich benutzt und keiner weiß überhaupt davon. LSTM, Long Short Term Memory.
Cool, danke. Wieder was gelernt. Du schreibst unter anderem, dass Netzwerke für mehr Kundennähe sorgen. Du nennst als Beispiel Zumtobel, die irgendwie Architekten eingebunden haben. Was meinst du damit? Und gibt es weitere Beispiele? Ich finde das sehr, sehr spannend, weil wir heute immer über Plattformen und über Netzwerke reden.
Ja. Ich treibe das jetzt mal weiter, etwas weiter in die Moderne, und das beschreibe ich auch im Hidden Champions Buch sehr intensiv unter einem Kapitel, das heißt Business-Ökosysteme. Die moderne Welt ist so komplex geworden, Integration von Hardware und Software, neue Geschäftsmodelle, dass insbesondere mittelständische Unternehmen diese Komplexität alleine nicht mehr bewältigen können. Der Ausweg ist, dass sie sich mit anderen zusammentun. Und ein ganz berühmtes, sagenhaftes Beispiel ist das extreme Ultraviolett-Lithografie-Business-Ökosystem von ASML. Das ist eine holländische Firma. Trumpf und Zeiss. Trumpf steuert den Laser bei. Dieser Laser hat 450.000 Komponenten und wiegt 17 Tonnen. Das ist aber nur ein Teil des gesamten Systems. Das Gesamtsystem kostet Milliarden. Und Zeiss steuert die Optik bei. Die ist ähnlich komplex. Da haben wir also 3 unabhängige Spieler, die durch dieses Business-Ökosystem in der Lage sind, ein Produkt zu schaffen, die haben ein Weltmonopol. Lass mich noch ein kleineres Beispiel geben. Das ist die Firma MK Technology. Die macht sogenannte Investment-Casting-Systeme. Kann ich jetzt nicht erklären, was das ist, aber ich gebe euch ein Beispiel. Elon Musk hat 6 Systeme von MK gekauft. Auf diesen werden die sehr komplexen Brennkammern für die Marsraketen gefertigt. Und diese 6 MK-Systeme ersetzen 1000 große 3D-Drucker. Die Firma MK hat 25 Mitarbeiter. Die hat aber ein Ökosystem, da sind 2 Chinesen drin, Israelis, Franzosen und so weiter. Und dieser Verbund ist in der Lage, diese Leistung zu bringen.
Wow.
Das nennen ich im neuen Hidden Champions Buch Business Ökosysteme. Und das ist ein ganz wichtiger Weg in die Zukunft. Dieser globale Wettbewerb auf hohem Niveau wird zunehmend weniger zwischen Einzelfirmen und immer stärker zwischen solchen Business Ökosystemen ausgetragen.
Gut, dann sind wir schon mitten im Thema Digitalisierung und da würde ich ganz gerne auch nochmal drei Fragen stellen, bevor wir dann langsam zum Ende kommen müssen. Wir haben jetzt 2 Jahre Corona hinter uns und zwar quasi eine Zwangsdigitalisierung, einen enormen Schub, digitale Konferenzen, Videocalls, digitale Wartung. Hat das jetzt aus deiner Erfahrung heraus mehr Kundennähe gebracht oder eher weniger und Kundenbindung?
Ich würde sagen, andere Kundennähe. Man kann das nicht entlang einer Dimension mehr oder weniger verorten. Und wir wissen nicht, was es bedeutet. Also als das anfing im März 2020, hatten wir bei Simon Kucher größte Bedenken und es gab dann einen massiven Einbruch bei den Auftragseingängen. Wir sind dann aus dem Jahr 2020 mit 1,5% plus rausgekommen. Im letzten Jahr sind wir mit 22%. Und wenn du mich vorher gefragt hättest, was ist denn das Entscheidende im Consulting, da hätte ich erstens gesagt, natürlich Kompetenz, Wissen, das ist klar. Und zweitens persönliche Interaktion. Zum Kunden zu fahren, Workshops, Meetings, Interviews und so weiter. Das Zweite fiel ganz weg und wir wachsen. Also haben wir doch ein falsches Bild von der Welt gehabt. Und ich habe das auch von vielen Industriefirmen gehört, die sagen, ja, unsere Umsätze sind gewachsen. Wir haben keinen, obwohl sonst unsere Leute, Vertriebler, Servicetechnik ständig unterwegs sind. Zum Beispiel hat eine Firma, die hat ein Kraftwerk in China rein digital in Betrieb genommen. Da wären sonst wahrscheinlich 20 Techniker 3 Wochen gewesen, um das zu machen. Das haben die rein digital aus dem Ruhrgebiet heraus gemacht. So, es ist also anders. Jetzt auf die Zukunft beschrieben, bezogen. Ich habe keine Ahnung, wie das weitergehen wird, wenn die normalen Umstände sind. Wir werden wahrscheinlich irgendeine Mischung erleben. Natürlich fehlen die persönlichen Begegnungen, Abendessen zusammen und ein Trinken. Aber wir gewinnen auch extreme Effizienz, auch im Hinblick auf Kundennähe, durch die Digitalisierung. Zum Beispiel nehmen wir jetzt, wie wir, ein Face-to-Face-Meeting. Wir sehen uns ja gegenseitig. Ja, das kann ich sozusagen jeden Tag eine halbe Stunde machen. Ich habe jetzt mit einem Experten aus England wegen meines Knies um 4 Uhr die 4. Sitzung. Ich hätte nicht 4-mal nach England fahren. Ich habe heute Morgen zu Röntgenaufnahmen, die diskutieren wir jetzt auf dem Bildschirm. Also wir erleben auch eine qualitative Verbesserung dieser Kundeninteraktion. Ist es anders geworden? Ist es besser geworden oder schlechter? Das müssen wir sehen. Wichtiger ist nicht, wie war es in den letzten 2 Jahren, wo alles verboten war, sondern wie wird sich diese Kombination entwickeln? Und ich glaube in der Tat, dass wir durch Corona diesbezüglich mindestens 10 Jahre gewonnen haben. Stell dir mal vor, wir hätten gesagt zu unseren Kunden, nee, wir kommen nicht mehr, es gibt jetzt Zoom, wir machen das nur noch so. Wir hätten gesagt, ja, dann sucht euch einen anderen Kunden. Ja, so ging es nicht anders. Und es ging mit Wachstum, mit massivem Wachstum.
Die Gewinner der Digitalisierung sind oft amerikanische Unternehmen, GAFA, USA, China. Und wir Deutschen, wir sind halt Maschinenbau im Schwerpunkt. Glaubst du, dass wir hier in Deutschland eine Zukunft haben? Du hast LSTM genannt. TeamViewer fällt mir auch noch ein. Glaubst du wirklich, dass wir mit diesen wenigen Ausnahmen, dass wir da eine Zukunft haben? Wie siehst du das?
Also, ich habe eben schon gesagt, in Massenmärkten der Digitalisierung werden deutsche Unternehmen aus Deutschland heraus keine Rolle spielen. So. In industriellen Märkten ist das ganz anders. Dort spielen deutsche Unternehmen, sowohl große als auch Hidden Champions, eine sehr wichtige Rolle. Wir haben also eine ganze Reihe von Weltmarktführern in der Digitalisierung, die aber natürlich auch keiner kennt, genauso wenig wie LSTM. TeamViewer kennen ein paar. Zum Beispiel bei der Automatisierung von Versicherungsprozessen, von Logistikprozessen, bei Frühwarnsystemen zu internationalen Supply Chains und so weiter. Also wir finden sehr viele, die marktführend sind auf ihrem Gebiet, aber eben hidden sind. Und der zweite Aspekt ist, dass natürlich diese Integration von Hardware und Software im industriellen Bereich eine herausragende Rolle spielt. Und da sind wir auch sehr gut. Das kannst du auch nicht wie im Consumermarkt machen, dass du mit ein paar Studenten sowas startest, weil du viel mehr, also ich denke jetzt an Celonis, an Linux und solche Firmen, die sich mit industriellen Prozessen befassen und dafür Software entwickeln. So. Und wenn wir da mal das größere Bild sehen in der Vergangenheit und in der Zukunft, dann war das auch unsere Vergangenheit. Wir haben keine großen Konsumgüterfirmen oder Dienstleister gehabt. Wir haben kein Coca-Cola, wir haben kein Procter & Gamble, wir haben kein McDonald's, kein Starbucks, kein Marriott. Aber wir waren führend in industriellen Produkten. Und wir sind ein kleines Land. Wenn es uns gelingt, diese Position auch in industriellen Prozessen der Digitalisierung führend zu bleiben, dann ist das okay für uns.
Okay, gut, bleiben wir in Deutschland. Und ich komme zu meiner allerletzten Frage. Diese Konferenz hier heißt Kundendaten. Das heißt also die Verarbeitung von Kundendaten, um daraus einen Wettbewerbsvorteil zu bekommen. Jetzt die Frage an dich. Wie siehst du uns hier in Deutschland im Umgang mit Kundendaten? Manche sagen ja, die DSGVO sei ein Exportschlager, was ich nicht so ganz verstehe. Wie siehst du diese ganze Thematik Kundendaten und unsere Position hier in Deutschland?
Also ich habe das gerade selbst erfahren, was Thema Datenschutz, Übertragung von Medizindaten etc. angeht. Es ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe. Ich spreche nicht mehr von Datenschutz, sondern von Datenschaden. Ich glaube, dass wir uns mit diesem ganzen Datenschutz und diesen ganzen Dingen wirklich ins Knie schießen. Und das ist wieder weniger im industriellen Bereich, weil da spielt das nicht so eine Rolle wie bei Schutz persönlicher Daten. Aber im Kunden-, im Verbraucherbereich, im Medizinbereich, es ist Absucht. Und ich denke, wir sollten mal, vielleicht sollte sich die neue Regierung mal vornehmen, diesen Schummel zu bereinigen. Sonst werden wir da weiterhin anfallen. Ich meine, was ich gehört habe jetzt auch aus anderen Ländern mit Medizindaten und Gesundheitsdaten und Gesundheitskarte, das wird hier seit 40 Jahren diskutiert. Es ist eine Katastrophe. Es ist idiotisch. Es wird Doppelarbeit bis zum geht nicht mehr gemacht. Es wird nicht die Effizienz genutzt, die Präzision, Experten zu konsultieren, weil man komplexe Daten übersenden kann. Mir sagte ein Arzt, ich habe dem die Daten geschickt, das ist schon fast jenseits der Grenze. So. Warum ich nicht als Patient alleine über meine Daten verfügen kann und dem sagen, die schickst du an den und auch die technischen Möglichkeiten dafür vorhanden sind auch nicht vorhanden, weil da geht es ja um riesige Datenmassen. Die kannst du nicht von deinem Computer mit der Diagnosesoftware und so weiter schicken. Und dann sind nur wenige Spezialisten an so ein Spezialnetz angeschlossen. Es ist eine Katastrophe.
Hermann, das war ein wunderbares Schlusswort. Es gibt viel zu tun. Packen wir es an, nicht nur beim Thema Kundendaten. Ich habe sehr, sehr viel gelernt in diesem Gespräch. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du ja auch so viel Zeit jetzt genommen hast. Das hat auch wieder länger gedauert, als wir wollten. Und herzlichen Dank an dich.
Ja, alles klar. Dankeschön. Tschüss.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendaten Trends von März 2022. Es diskutierten der Pricing-Experte Hermann Simon, Gründer von Simon Kucher und Partner und Digitalpionier Thorsten Schwarz. Vielen Dank fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net. Wir freuen uns.